Radio Horeb, Abend der Jugend. Ich bin Eliane Grever. Und wer bist du? Die Frage könntest du jetzt genauso einfach beantworten wie ich. Ich bin Julia, ich bin Tim, ich bin Max. Aber die Frage ist, beantwortet das die Frage nach dem Wer bin ich, wer bist du im Letzten wirklich? Irgendwie scheint es ja noch tiefer zu gehen. Ich bin mehr als mein Name, mehr als mein Alter, mein Beruf, auch mehr als meine Hobbys, meine Nationalität. Das alles macht mich irgendwie aus, aber gleichzeitig auch noch so viel mehr. Wer bist du? Was ist deine Identität? Markus Hoffmann ist Entwicklungspsychologe und kennt sich mit dem Thema Identität, der Frage, wer bin ich und was macht mich zu dem, wer ich bin, super aus. Mit ihm bin ich heute Abend unter anderem im Gespräch zu diesem Thema Identität, wer bin ich. Schickt gern auch eure Fragen zu dem Thema per WhatsApp 0171 57 53 200. Radio Horeb am Abend der Jugend. Hier ist Quauda mit I Am.
Take me in with your arms spread wide. Take me in like an orphan child. Never let go, never leave.
Radio Horeb, Abend der Jugend, Identität, die Frage nach dem Wer bin ich? Das ist heute Abend unser Thema. Gerade als junger Erwachsener ist es bewusst oder unbewusst ja ein ziemlich großes Thema, wenn es zum Beispiel zum Studieren in eine ganz neue Stadt geht oder wenn man die erste eigene Wohnung bezieht, dann ändert sich enorm viel im Leben. Und dann ist die Frage, was macht mich überhaupt aus? Was prägt mich? Wer bin ich? Wer bin ich im Strom von diesen ganzen Einflüssen, die jetzt von außen neu auf mich zukommen, die vielleicht auch so anders sind als das, was ich in meiner Herkunftsfamilie alles erlebt habe? Mein Name ist Eliane und ich bin jetzt live im Gespräch mit Rupert Zelsberger. Hallo Rupert, einen schönen Abend.
Hallo, grüß dich.
Rupert, du bist 25, wohnst am Chiemsee, du hast eine Ausbildung gemacht als Bankkaufmann, hast auch studiert und arbeitest jetzt in einer Bank. Du bist auch aktiv bei Get Strong, also in der Männerarbeit vom Regnum Christi. Das ist ja eine ganze Menge, was du tust, jetzt als junger Erwachsener auch. Hat dich diese Frage mal beschäftigt in den vergangenen Jahren oder auch jetzt? Diese Frage, wer bin ich überhaupt? Wo stehe ich? Was macht mich aus? Was unterscheidet mich von anderen?
Also ich finde das voll spannend, das Thema. Und mein Zugang war eigentlich besonders über so, eigentlich fast von einer anderen Richtung her, nämlich von so Begleiterscheinungen von dem Thema. Irgendwie so, gerade zum Beispiel, wie du vorher gesagt hast, man wechselt die Stadt, man geht wo zum Studieren hin, man ist nicht mehr in seinem gewohnten Umfeld. Und auf einmal fühlt man Einsamkeit und man ist sich unsicher oder es ändert sich so viel. Man ist irgendwie noch nicht ganz erwachsen, aber man ist ja nicht mehr ganz Kind. Und das führt dann oft so dazu, dass man so eine gewisse Leere spürt irgendwie so. Und ich glaube, manchmal lässt Gott das ganz bewusst zu oder lässt es zu, dass wir uns anfangen, damit zu beschäftigen, was ist eigentlich unser Wert und was ist das? Und das ist für mich viele Jahre immer wieder Thema und hört irgendwie nie auf und ich glaube, dass es nie ganz aufhört. Immer diese bisschen die Suche, welche Identität schenkt Gott mir eigentlich und was für Lügen handeln in meinem Leben. Und von daher finde ich das Thema unglaublich wichtig und sehr, sehr prägend.
Rupert, die Frage, wer bin ich, eigentlich klingt die doch ganz leicht, oder? Warum kann ich die nicht so leicht beantworten?
Ja, also spontan, wenn du jemanden fragst, hast du vorher schon sehr gut beschrieben, so, wer bist du? Ich bin der Rupert, bin 25. Und dann, wenn man weiter erzählt, dann erzählt man ja ganz oft so ein bisschen, was mache ich? Dann könnt ihr ja weiterreden, ja, ich mache beruflich das und ich mache vielleicht in der Kirche das. Und aber die Frage, die man sich ja besonders dann stellt, wenn man vielleicht eine Krise hat, ist, wer bin ich denn, wenn all das wegfällt? Also wenn diese Leistung wegfällt, wenn vielleicht meine Beziehungen wegfallen, wenn ich vielleicht Erwartungshaltungen nicht erfüllen kann, dann geht die Frage vielleicht noch tiefer irgendwie so, was hat mich denn geprägt, gell? Was für Werte habe ich denn in der Familie, wo ich herkomme? Was habe ich vielleicht für Verletzungen? Also die Frage, die im ersten Moment schnell beantwortet ist, ist eigentlich viel, viel tiefer und streift so viele Themengebiete. Aber ist wahrscheinlich auch total wichtig, die sich zu fragen. Und es ist wahrscheinlich sogar gut, die mal nicht beantworten zu können, weil es ist ein total wichtiger Ausgangspunkt, um zu suchen.
Also eigentlich was ganz Normales, dass man so an einen Punkt kommt, wo man denkt, na, wer bin ich eigentlich, unabhängig von dem, was mich jetzt bisher geprägt hat, vielleicht in meiner Familie. Aber würdest du auch sagen, es ist heute besonders schwierig, irgendwie sich zu finden, sich zu positionieren, zu wissen, wer bin ich, gerade in dieser heutigen Zeit, die ja so sehr schnelllebig ist?
Ja, das Thema ist die Schnelllebigkeit und ich glaube die Möglichkeit. Also wenn ich so ein bisschen an meinen Opa denke, der hatte gar nicht so viele Möglichkeiten, was der tun konnte. Da war klar, der hat irgendwie mal in die Landwirtschaft und der macht dann das und das. Das heißt, dem sein Beruf und das Umfeld hat dem Identität schon zugesprochen. Also irgendwie so, du wirst mal das, weil dein Vater hat schon das. Und jetzt ist ja eher so, hey, du kannst machen, was du willst. Wir haben 10.000 Möglichkeiten, aber wir merken ja total oder wir empfinden so, dass diese große Freiheit und diese Schnelllebigkeit und diese Möglichkeiten es eigentlich nicht leichter machen, gell? Weil auf einmal wissen wir gar nicht mehr, was entspricht mir eigentlich. Sachen, die mir davor vielleicht von der Gruppe zugewiesen worden sind, so in die letzten 100 Jahre, die muss ich auf einmal ganz selber für mich herausfinden. Und da kann diese enorme Vielzahl an Möglichkeiten nicht frei machen, sondern eher total eine Entscheidungsunfähigkeit hervorfügen und totale, ja, Selbstzweifel hervorfügen.
Also auch Identität, die irgendwie von außen zugesprochen wird, kann man das so sagen? Wenn jemand irgendwie sagt, ach du kommst eh daher, du bist ja sowieso so und so.
Ja, genau. Also man kann es schon sagen, Identität wird, also das ist natürlich leicht sich, oder es hilft manchmal, so ein bisschen auf Menschen zu hören, die einem das sagen können. Gell? Es kann jemand, der mich nicht so gut kennt, der kennt mich vielleicht das erste Mal, der sieht den Rupert das erste Mal, der wird vielleicht sagen, der Rupert ist ein lauter Typ, der extrovertiert ist, der in Gruppen schnell reden kann, der schnell Leute findet. Aber so gut kennt er mich gar nicht. So gut kann er gar nicht Identität reinsprechen. Leichter fällt es vielleicht meiner Familie. Gell? Also meine Eltern können das vielleicht viel besser sagen, hey, du bist in dem gut und du kannst das. Oder vielleicht auch mein geistiger Begleiter. Gell? Der kennt mich vielleicht nur besser, wenn ich den schon länger habe, wenn ein gutes Verhältnis da ist. Aber am allerbesten sollte ich mir wahrscheinlich von Gott sagen lassen, wer ich bin oder was meine Identität ist. Weil manchmal weiß ich das selber gar nicht so genau, was bei mir abgeht, andere nur weniger. Und vermutlich ist es viel Gnade, das von Gott zu erfahren, was spricht er mir zu. Ganz allgemein, dass ich ein geliebtes Kind bin, aber was sind denn meine Talente? Was sind denn meine Fähigkeiten? Was ist denn meine Berufung? Und die Dynamik so dahinter zu verstehen.
Wie geht das ganz konkret? Weil Gott spricht ja meistens nicht hörbar zu mir, wenn du sagst, Gott kann mir am besten sagen, wer ich bin, weil er der Schöpfer ist, weil er mich geschaffen hat, weil er mich am besten kennt. Aber wie merke ich das? Also wie kann ich meine Identität von Gott her prägen lassen oder verstehen?
Also zum einen mal ist Gott ein Gentleman. Ja? Also er drängt sich da nicht auf, er schreit nicht, er ist nicht laut, sondern eigentlich braucht es die Stille, um ein bisschen hinzuhören und da feinfühlig dazu zu werden. Das heißt, an erster Stelle ist wahrscheinlich schon mal gut zu verstehen, welche Stimmen sind nicht von Gott. Und alles, was mir keine Identität zuspricht, also alles, was eher entmutigend ist, was mich runtersetzt, was irgendwie eine Schuld in mein Leben spricht, kann man schon mal sehr klar sagen, dass das nicht von Gott ist. Das Zweite haben wahrscheinlich Grundwahrheiten, die ich in der Schrift finde. Also ich kann mich mal damit beschäftigen, was sagt eigentlich Gott über mich? Also was spricht er mir für Identität zu als Kind? Das sind sehr allgemeine Themen. Gell? Und dann kann ich anfangen, mich immer mehr damit zu beschäftigen. Gell? Ich kann einfach, glaube ich, ganz wichtig ist, zu reflektieren. Gell? Wo habe ich vielleicht einen Eindruck, dass was gut zu mir passt? Wo bin ich vielleicht talentiert dazu? Was sagt vielleicht ein Begleiter oder vielleicht ein guter Freund über mich? Gell? Und da ist es eine Suche, ein Thema, was vor allem ein Zuhören ist. Also zu lernen, in die Stille zu gehen und ein bisschen feinfühlig zu werden, wo spricht denn Gott vielleicht zu mir? Vielleicht durch andere Menschen, vielleicht durch die Schrift, vielleicht durch eine Bibelstelle, vielleicht durch einen Umstand, vielleicht durch Krisen. Ja, da kann Gott sprechen oder da sieht Gott da die Möglichkeit dazu. Könnte man jetzt tief einsteigen, ja, gibt es ganze Disziplinen mit der Unterscheidung der Geister. Aber ich glaube, das ist ein guter Weg und ist ein Weg. Gell? Das ist ein Thema, wo ich wahrscheinlich erst ganz zum Schluss ankommen werde, aber den ich gehen kann und wo ich immer mehr lernen kann, Gott zuzuhören.
Warum würdest du sagen, Rupert, ist es wichtig, dass ich meine Identität finde, überhaupt meine Identität in mir und meine Identität von Gott her?
Weil ich glaube, dass Gott uns geschaffen hat, damit wir das Leben, damit wir das Leben haben und dass wir es in Fülle haben. Und dass alle anderen Götter das nicht wollen. Also alle anderen Götter sind ja Götzen. Ja? Also alles, was uns sonst Identität zuspricht oder was uns in den Sog reinzieht, gell, will uns immer versklaven. Gott ist der Einzige, der uns tatsächlich wirklich zu 100% gut mit uns meint. Und wenn wir das selber annehmen lernen und Gott das erglauben, gell, und das nicht nur im Kopf glauben, sondern im Herzen das irgendwie annehmen können, dann können wir wirklich in ein Leben, ja, in ein erfülltes Leben gehen. Das heißt nicht, dass ich halt mein Leben perfekt ist oder dass alles happy-clappy ist oder dass alles ja, super ist, aber dass ich ein Leben habe, wo ich weiß oder in der Gewissheit lebe, dass Gott gut ist und dass es gut mit mir meint. Und nicht, dass das Leid dann weg ist und die schwierigen Themen, die ich am Anfang gesagt habe, weg sind, sondern dass ich weiß, dass Gott gut ist und dass er alles in der Hand hat und alles zur Vollendung führt und ich deswegen in mir ruhen darf. Und diese Erfahrung ist, glaube ich, sehr beruhigend, aber setzt wahrscheinlich einmal voraus, dass man vielleicht einmal am falschen Götzen nachgelaufen ist, um zu verstehen, wie versklavend das sein kann.
Schön, dass du gesagt hast, dass habe ich gerade angesprochen, dass man in sich ruht. Also, dass ich irgendwie, das hat was damit zu tun, dass ich irgendwie auch in mir Ruhe und Frieden habe, oder? Dass ich weiß, wer ich bin, wo ich stehe.
Ja, genau. Also, ich kann mir ein Beispiel machen. Vielleicht nehmen wir mal an, ich bestätige mich durch Arbeit. Also, meine Identität finde ich in meinem Beruf. Ich bin da total zentriert drauf. Dann ist es nie genug. Also, ich kann in der Karriere aufsteigen, wie ich will. Die Karriere wird mich niemals lieben. Und die Karriere wird mir ja irgendwann, die wird immer mehr fordern, die wird immer mehr Zeit fordern, immer mehr Engagement, immer mehr eine Opfer. Und irgendwann werde ich da total Richtung Burnout laufen. Wenn ich in Gott ruhe und verstehe, was er für mich geschaffen hat, dann weiß ich, dass Arbeit wichtig ist und dass ich ganz ohne nicht rauskommen werde. Aber ich lerne vielleicht den Unterschied zu erkennen zwischen den Dingen, die ich ändern kann und den Dingen, die ich nicht ändern kann. Und kann eine gewisse Ruhe und eine gewisse Gelassenheit entwickeln, weil ich weiß, es gibt Sachen, die an meinen Job, es gibt Sachen, die an Gottes Job und ich kann das trennen. Und ich kann Gott da vielleicht auch Freiheit geben, ich kann ihm das abgeben, ich kann ihm ja die Verfügung darüber geben.
Rupert, ich danke dir für diesen Einblick irgendwie, was bedeutet das überhaupt, Identität, wer bin ich und warum ist das auch wichtig? Das ist, das hast du irgendwie gut geschildert, das ist mir irgendwie einleuchtend, dass es wichtig ist, dass ich weiß, wer ich bin, wo ich irgendwie stehe, damit ich auch gut durchs Leben komme und nicht mich hin und her schaukeln lasse von allem, was so auf mich zukommt, vielleicht im Leben auch von den Krisen, die vielleicht oder sicherlich dann auf mich zukommen werden.
Danke.
Dankeschön, Rupert. Rupert Zelzberger ist 25, wohnt am Chiemsee, ist aktiv bei Get Strong in der Männerarbeit vom Regnum Christi, arbeitet als Bankkaufmann. Identität, das ist das Thema heute Abend. Wer bin ich? Was macht mich aus? Wir steigen gleich noch tiefer ein ins Thema. Ich bin dann live im Gespräch mit Markus Hoffmann. Er ist Entwicklungspsychologe. Identität, was prägt überhaupt meine Identität? Wie werde ich oder wurde ich zu dem, der ich heute bin? Darüber sprechen wir gleich. Und wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, dann schreibt gerne eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Hier der Abend der Jugend bei Radio Horeb, jetzt mit Who You Say I Am von Hillsong Worship.
Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me.
Radio Horeb mit dem Abend der Jugendidentität. Wer bin ich? Das ist unser Thema heute Abend. Mein Name ist Eliane und meine Kollegin Mira Arment war mal unterwegs hier im Medienhaus in Balderschwang und hat unsere Kollegen gefragt, wer sie denn so sind.
Wer bist du?
Ein Mensch.
Ich bin der Jerome.
Veronika.
Johanna.
Ich bin Jan Koronczok, Technikpraktikant bei Radio Horeb.
Adelheid.
Das ist eine Frage, auf die manche dann sagen, man gibt irgendwie die falsche Antwort, weil sie so vielseitig beantwortet werden kann. Also erstmal macht mich mein Name aus. Ich bin Maria. Dann bin ich große Schwester, ich bin Tochter, ich bin Patentante, ich bin Volontärin bei Radio Horeb, ich bin Musikerin, ich bin Erzieherin. Also viele Bereiche in meinem Leben machen mich aus.
Wer bist du wirklich?
Familienpapa.
Ich bin Online-Redakteur.
Ein Abiturient, der nach dem Abi keine Ahnung hatte, was er machen soll und jetzt sehr glücklich ist, dass er diesen Weg genommen hat, den er jetzt genommen hat.
Ich bin das Kind meiner Eltern.
Kind Gottes.
Und was macht dich aus?
Ja, diese vielen Dinge machen mich aus und alles zusammen bin ich.
Meine Art, meine Nächstenliebe.
Meine Liebe zu den Menschen und meine Liebe zu Gott.
Alle Sachen, die ich in meinem Leben bis jetzt erlebt habe und was ich so an Persönlichkeit so mitbringe.
Freundlichkeit, Witz, Charme.
Und was bist du, egal was sich in deinem Leben verändert?
Ein Mensch.
Ein Geschöpf Gottes.
Ein Mensch.
Ich.
Bodo.
Ich bin so, wie mich Gott gemacht hat und gewollt hat. Plus meine Entscheidungen, weil ich ja irgendwo auch meine Freiheit habe.
Das Kind Gottes.
Ich bin der Jan.
Kind Gottes.
Ja, viele Eindrücke hier auf die Frage, wer bist du? Was macht dich aus? Was macht dich zu dem, der du bist? Identität, wer bin ich? Das ist unser Thema heute beim Abend der Jugend. Und ich bin jetzt im Gespräch mit jemandem, der sich mit diesem Thema Identität gut auskennt. Markus Hoffmann ist Entwicklungspsychologe, kommt aus Ludwigsburg, ist verheiratet, Familienvater von 3 Kindern. Guten Abend, Herr Hoffmann.
Schönen guten Abend.
Herr Hoffmann, wir haben ja gerade gehört hier in der Umfrage, wenn man jemanden so fragt, wer bist denn du? Die Frage scheint irgendwie sehr unscharf zu sein, oder? Die Frage nach dem, wer bin ich, nach der Identität, kann man das überhaupt so genau definieren?
Das ist das ganz, ganz große Problem der Identitätsforschung. Eigentlich ist Identität zwar bei jedem Menschen irgendwo mit dem Streben nach ihrer Einheit zu finden. Auf der anderen Seite ist der Mensch ein Leben lang unterwegs auf der Suche nach seiner Identität. Ich denke, diese Beispiele, die Sie gerade aus Ihrer Redaktion vorgespielt haben, zeigen das eigentlich. Weil die Frage der inneren Einheit, die will ich natürlich auch verwirklichen, wenn ich Familienvater bin. Wenn ich jetzt aber auch im Beruf stehe, möchte ich immer noch irgendwo der Gleiche sein, die gleiche Person sein, wenn ich jetzt mit einem Menschen auf der Straße spreche oder wenn ich jetzt einen Gottesdienst in meiner Gemeinde besuche, dann möchte ich ja immer noch der gleiche Mensch sein. Das heißt, Identität darf man nicht verwechseln jetzt mit dem, was wir in der Soziologie zum Beispiel Rollen, mit Rollen beschreiben, ja, dass wir immer wieder auch in eine andere Rolle gehen als Vater, als Gemeindeglied, als Mitarbeiter irgendwo, sondern Identität ist vielmehr das Streben des Menschen nach einer inneren Einheit. Also wer bin ich denn vor mir selber und sehen andere Menschen, die mich sehen in mir heute, gestern, heute und morgen auch den gleichen. Das ist so ein bisschen die Identität oder auch ein Identitätsbegriff, wie ihn ungefähr auch Erik Erikson, einer der bekanntesten Identitätspsychologen des letzten Jahrhunderts, so definiert hat.
Wie entsteht denn Identität und was gehört da alles dazu?
Das ist eine genauso schwere Frage. Es ist ein tiefes Geheimnis, warum der Mensch nach Identität sucht. Also warum sucht er eigentlich nach innerer Einheit? Wir können da immer nur Beobachtungen wiedergeben. Wir können sagen, der Mensch ist ein Wesen, dem die Identität nicht einfach in den Schoß fällt. Das heißt, wir werden zwar als Junge oder Mädchen biologisch geboren, aber dass ich ein Bewusstsein von meinem Junge-Sein oder von meinem Mädchen-Sein auspräge, das ist dann richtig Arbeit. Und ich finde, Erikson hat das eigentlich in einen sehr schönen Rhythmus gebracht. Er hat gesagt, es entsteht wohl in verschiedenen Phasen. Das Modell ist zwar wissenschaftlich heute auch ein bisschen umstritten und doch kommt beinahe jedes Lehrbuch wieder auf seinen Rhythmus zurück. Und er sagt, der Mensch braucht erstmal das Urvertrauen, das ihm andere gegenüberbringen, damit er merkt, ich und meine Bedürfnisse, meine Gefühle, denen, auf die kann ich vertrauen, auf die Äußerungen meines Körpers nach Essen oder nach Ruhe oder nach Spiel mit anderen, denen kann ich vertrauen. Und dem folgt dann eigentlich, wenn der Mensch so ein inneres Bewusstsein von sich selbst so ein Stückchen erarbeitet hat, dann möchte er auch ein Stück nach Autonomie streben. Das Urvertrauen ist noch sehr stark. Da bin ich in den Armen von Papa und Mama. Aber die Autonomie ist dann schon, ich will jemand selber sein. Ich krabble weg, ich laufe weg, ich erobere die Welt. Ich steige auf das Küchenboard. Das machen ja schon ganz kleine Kinder, sind da sehr abenteuerlustig. Und da drückt sich etwas weiteres aus, was der Mensch in sich finden möchte und was zu seiner Identität gehört. Das ist die Initiative. Nämlich, dass er initiativ sein möchte und dass er einer sein möchte, der die Welt verändert. Und zwar mit seinen Gaben. Erikson sagt, so im 5., 6. Lebensjahr haben Mädchen und Jungs so eine Art Werksinn. Ich finde es einen sehr schönen Ausdruck. Das heißt, sie erproben ihre Gaben und sie erproben die meisten sogar in der gleichgeschlechtlichen Gruppe, weshalb Kinder vermutlich auch in die gleichgeschlechtliche Gruppe eher einmünden, als dass sie jetzt mit Gegengeschlechtlichen spielen, weil sie nämlich dort andere finden, mit denen sie ihr Jungesein, ihr Mädchensein teilen können. Und erst mit dem Beginn der Pubertät und auch der unserer Gehirnreifung erhält sozusagen der Mensch so ein Bewusstsein für eine eigene Psychologie. Er entdeckt auf einmal, dass er tatsächlich ein eigenes Wesen ist. Und jetzt, sagt Erikson, jetzt kommt diese Identitätsphase, wo der Mensch sich sozusagen selber im Spiegel sieht, der Pubertierende sozusagen sieht sich im Spiegel und fragt sich jetzt, wer bin ich? Denn aus all dem, was ich im Urvertrauen, in der Autonomie, in der Initiative oder bei der Entwicklung meines Werksinns und meiner Gaben erlebt habe, und das ist Arbeit. Und entscheidend, und das sagt ein anderer bekannter Identitätspsychologe, James Marcia, der sagt, ganz entscheidend ist, dass die Identität immer erarbeitet sein muss. Das heißt, da wo ich mich in meiner Identität anpassen muss an ganz bestimmte Vorgaben, auch Glaubensvorgaben oder an strenges Elternhaus, da habe ich meistens am Ende nur eine angepasste Identität, aber nicht wirklich eine selbst erarbeitete Identität. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Identität ist eine lebenslange Arbeit.
Was genau heißt das selbst erarbeiten? Also ganz, ganz konkret, wie sieht das aus, wenn ich an meiner Identität arbeite?
Ich nehme einfach mal so ein Beispiel von einem Mädchen. Das macht es nämlich sehr plakativ deutlich. Das Mädchen hat die ganz, ganz große Schwierigkeit zum Beispiel, dass sie der Mutter sehr, sehr ähnlich ist. Das wäre jetzt sehr kompliziert zu erklären, warum das so ist, aber die Mutter ist sehr kommunikativ, zum Beispiel das Mädchen, das wissen wir aus der Forschung, ist sehr kommunikativ. Und von daher besteht zwischen beiden eine körperliche Ähnlichkeit, eine sozial-kommunikative, psychologische Ähnlichkeit und so weiter. Und wenn jetzt das Mädchen aber seine Identität ausarbeiten möchte, dann muss es auch ein Stück sich von der Mutter trennen. Es muss ein Stück autonom werden. Es muss ein eigenes Mädchensein ausprobieren. Und es möchte jetzt natürlich auch erleben, dass die Mutter mit diesem Mädchensein einverstanden ist, das vielleicht so ganz anders ist wie ihr Frau sein oder ihr Mädchen sein. Und da kommt es manchmal dann auch zu Streit. Und diese Streits sind manchmal notwendig, damit ich sozusagen meine Gaben oder meine Identitätsfreiheit auch für mich ein Stück erringen kann. Und ähnlich ist es natürlich zwischen Jungs und ihren Vätern. Ja, es gibt ja diese berühmten Geschichten, ja, wenn der Vater möchte, dass der Junge in seine Fußstapfen tritt. Aber der Junge muss eine eigene Person werden. Er soll nicht sozusagen das Abziehbild des Vaters werden. Und da muss sozusagen eine Aushandlung, sagen wir, zwischen Vater und Sohn stattfinden, wo der Sohn dann sagt, ja, schau mal, Papa, du bist ein Handwerker und du hast handwerkliche Gaben, ich bin aber musikalisch, aber ich bin trotzdem ein Mann und ich bin trotzdem dein Sohn und ich brauche jetzt auch Bestätigung dafür. Und diese Aushandlung sozusagen und diese Freiheitsgrade, die müssen sozusagen erworben werden miteinander. Und das durchzieht das ganze Leben. Und hat dann auch nochmal ganz besonders auch in der Adoleszenz eine ganz, ganz hohe Bedeutung. Weil dort drängen natürlich die Jugendlichen, weil sie dann auch sehr unsicher sind in ihrer Identität und weil sie jetzt wach geworden sind und sagen, oh, wer bin ich denn eigentlich? Sie drängen danach, sich anzupassen. Das heißt, deshalb haben die meistens auch eine präsentierte Identität. Etwas, was sie nach außen leben, was aber mit dem inneren Bild, was sie wirklich sind, wenn sie allein vorm Spiegel steht, überhaupt nicht übereinstimmen. Und auch hier kommt es sehr darauf an, dass man dann in der Freundesgruppe, in der Schulklasse tatsächlich sich nicht anpasst, sondern diesen Aushandlungskampf, möchte ich beinahe sagen, der eigenen Identität, auf den sich einlässt.
Markus Hoffmann, Entwicklungspsychologe hier beim Abend der Jugendidentität, unser Thema. Das haben Sie gerade schon angesprochen, Herr Hoffmann, in der Jugendzeit. Also einerseits dieses wachsende Bewusstsein auch, dass ich eine eigene Person bin.
Ja.
Aber gleichzeitig dieser starke Drang in der Peer Group irgendwie Beheimatung zu finden, sage ich mal so. Wie geht das zusammen? Einerseits dieser Fokus auf mich, andererseits dieser Drang, mich ganz stark einer Gruppe zuzuwenden.
Das ist, normalerweise verlaufen die Prozesse dann so, dass am Anfang der Adoleszenz wir eine ganz, ganz hohe Anpassungstendenz bei Jugendlichen beobachten. Also sie lassen sich sehr tief auf die Ansprüche ein, die in der Peer Group entwickelt werden, die heute über Medien entwickelt werden, die heute über TikTok und andere soziale Medien entwickelt werden. Und dann kommt ihnen aber trotzdem, wenn sie ein gutes Elternhaus haben, eben einmal die Freiheitsgrade sozusagen zugute, die sie dort gelernt haben, dass sie jemand selber sein dürfen und dann aber auch ihre Gehirnentwicklung. So mit 16, 17 verabschieden sich nämlich dann Jugendliche langsam von dem Umstand, dass man alles sozusagen gleich machen muss mit dem anderen und sie werden ein Stück autonomer. Aber das hängt sehr, sehr stark auch mit dem Elternhaus zusammen. Haben die Eltern schon die Freiheit eines eigenen Ichs ihnen gewährt oder nicht? Oder haben sie sie zu Anpassern gemacht und Mitläufern gemacht? Da kommt es eben dann sehr auf diesen Prozess an. Das heißt, in der Jugend ist tatsächlich ein starker Auseinandersetzungsprozess in der Richtung. Am Anfang möchte man von allen akzeptiert werden. Deshalb gibt es am Anfang auch eine Uniformität. Das heißt, man hört die gleiche Musik, man hat die gleiche Kleider, man braucht die gleichen Marken wie die anderen, um jemand zu sein. Und das löst sich langsam auf. Allerdings nicht automatisch, sondern eben nur, wenn ich in mir weiß, ich bin doch jemand für mich selber, ich habe doch eine eigene Autonomie und ich möchte ein eigenes Profil haben. Nur dann kommt der Mensch auch in diese Richtung in Gang. Negativbeispiele, wenn das bei Menschen nicht eintritt, kennen wir, dann werden sie entweder eben so angepasste Menschen, sie machen jede Mode mit, sie lassen sich in alles hineinreißen oder eben auch dann ein anderes Negativbeispiel, sie lassen sich verführen, ja, zu Alkoholkonsum, zu Drogen, zu Gruppenkriminalität und vielem anderen mehr. Und genau dort sehen wir meistens dann Menschen, die eher sich anpassen und kein eigenes Ich entwickelt haben.
Markus Hoffmann hier beim Abend der Jugend. Herr Hoffmann, ich danke Ihnen für diese Einblicke von Ihrer Seite als Entwicklungspsychologe auf diese ganze Thematik Identität. Wer bin ich? Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
Ja, danke schön.
Ja, da hören wir auch, wie wichtig das ist, irgendwie einen eigenen Standpunkt zu finden, zu wissen, wer ich bin und da auch ja gut herauszukommen aus dieser Phase, aber eben auch das Licht am Ende des Tunnels ist. Es ist ganz normal, wenn in der Jugendzeit und in der jungen Erwachsenenzeit das aufkommt, diese Frage, naja, aber ich bin doch irgendwie bin ich doch anders und warum bin ich anders, warum bin ich nicht wie die alle anderen, eben da einen guten Ausgleich zu finden zwischen Anpassung und zwischen der Suche und dem Finden des eigenen Ichs, auch aus dem Glauben heraus, dazu später noch mehr hier am Abend der Jugend heute zum Thema Identität. Wer bin ich? Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, könnt ihr die gerne schreiben per WhatsApp an die 0171 57 53 200. Love Me Like I Am von For King and Country, jetzt hier am Abend der Jugend bei Radio Horeb. Love Me Like I Am von For King and Country hier am Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane. Wer bin ich? Meine Identität, das ist unser Thema heute Abend. Und Rosi ist Volontärin bei Fidesco, also bei einer freiwilligen Organisation. Sie erlebt das ganz stark, diese Frage, wer bin ich überhaupt, was macht mich aus? Denn sie ist seit einiger Zeit, seit einem halben Jahr, in Timor, eine Insel in Südostasien, macht da ihren Freiwilligendienst mit Fidesco und ist da konfrontiert mit einer Kultur, die sie so noch gar nicht kennt. Und was für Erlebnisse sie da hat nach diesem halben Jahr, dass sie schon da ist, das hören wir jetzt von Rosi.
Ja, ich bin jetzt schon seit 6 Monaten hier in Timor und ja, Timor ist ganz anders als Deutschland. Also die Kultur hier ist eine vollkommen andere Kultur. viel mehr Tradition, viel mehr in der Familie, viel mehr gemeinsam, viel weniger individuelle Persönlichkeiten, aber mehr die Gemeinsamkeit an sich. Und was ich hier merke, wie ich dadurch, dass ich mich mit dieser Kultur auseinandersetze, merke ich durch jeden Unterschied, den ich mit der Kultur habe, wo ich durch meine deutsche Kultur geprägt bin, wo meine Persönlichkeit einfach dadurch geprägt ist, was ich in unserer Kultur erlebt habe, was unsere Werte sind. Und die lerne ich hier nochmal ganz neu kennen, einfach durch diesen Gegensatz hier, den ich hier sehe und erlebe. Und es ist für mich super spannend, mich hier 12.000 Kilometer Entfernung mit meiner deutschen Kultur auseinanderzusetzen, mit meiner Heimatkultur auseinanderzusetzen und zu sehen, was in meiner Kultur einfach gesund und schön ist und ich für mich als wichtig empfinde und gerne behalten möchte und gerne weiter als Werte haben möchte und weiter leben möchte. Und im Gegensatz dazu, wie viele schöne Aspekte diese Kultur hier hat, wie viele Werte und Lebensformen, Weisen, kleine Sachen, mir so gut gefallen, ich als wirklich als etwas Schönes und Gesundes und Tiefes wahrnehme, dass ich sie mir gerne zu eigen machen möchte und ich auch versuche, also ich versuche wirklich das hier zu leben und ein bisschen wie die Timoresen zu leben und gleichzeitig mich meine Kultur nicht zu verlieren. Also Timoresen sagen mir auch schon immer wieder, dass ich schon seit Tag 2 Timorese bin. Ja, aber das prägt mich sehr oder verändert mich, meine Persönlichkeit total durch dieses Auseinandersetzen mit meiner Kultur und der Kultur hier und diese neuen Aspekte, die einfach dazukommen und mich einfach durcheinanderwürfeln. Genau, meine ganzen Werte durcheinanderwürfeln und neu zusammensetzen. Genau, ist der erste Punkt, einfach die Kultur, die mich und meine eigene Kultur, die mich prägen und neu kennenlernen lassen, mich selbst neu kennenlernen lassen. Und der zweite Punkt ist, dass ich meine eigenen Grenzen neu kennenlerne. Also ich komme hier oft an meine Grenzen, allein schon sprachlich, einfach hier wird Tetum gesprochen und nicht immer gleich und nicht immer klar und oft sehr undeutlich und sehr schnell. Und ich lerne die Sprache gerade erst, seitdem ich hier eben ankomme. Und wenn man eine Sprache lernt und dann kommt man, hört man die Menschen. Es ist wie im Deutschen, kann man es gerne mit dem Bayerischen vergleichen, wenn man Bayerisch lernt. Die Bayern sprechen nicht deutlich. Also es tut mir leid an alle Nicht-Bayern. Und so ist es hier auch mit Tetum, dass die Menschen, jeder auch wieder anders ausspricht und jeden Teil der Insel wird es wieder anders gesprochen. Und dann die Menschen wirklich auch zu verstehen. Und da komme ich oft an meine Grenzen. Und ich brauche viel Geduld mit mir selber, aber nicht nur vom Sprachlichen, auch vom wie wir leben, dass sie mich nicht verstehen, wenn ich Sachen anders mache oder ich jetzt nicht ganz verstehe, was sie von mir wollen. Oder Gestik und Mimik sind total unterschiedlich. Also ich arbeite viel mit Gestik und Mimik, ich spreche viel mit Gestik und Mimik und die Timoresen auch. Nur dass halt auch da wir viel aneinander vorbeisprechen. Und hier meine Grenzen zu sehen und neu kennenzulernen und einfach zu akzeptieren, dass ich da einfach Zeit brauche, dass ich da mit mir geduldig sein muss, lässt mich ganz neu wachsen. Und ein dritter Aspekt ist einfach auf mich selber zu schauen, auf meine Gesundheit zu schauen, auf meinen Körper und meine Seele wirklich viel mehr zu schauen und viel mehr wahrzunehmen. Also ich muss hier mehr auf mich schauen, einfach aus gesundheitlichen Gründen, weil das Essen anders ist, weil die Hygiene anders ist, weil es super schnell sein kann, dass ich Magenprobleme kriege und das immer wieder vorkommt, regelmäßig. Und aber dadurch nehme ich auch mich selber ganz neu wahr. Also ich spüre meinen weiblichen Zyklus zum Beispiel viel intensiver, immer, also den ganzen Zyklus hindurch spüre ich, wo ich gerade bin. Das habe ich in Deutschland nie so intensiv gespürt. Und auch ich spüre sofort, sobald es mir nicht so gut geht oder ich brauche eigentlich Ruhe. Und das kann ich hier viel mehr annehmen und viel mehr erkennen und verinnerlichen, wie es meinem Körper gerade geht und ihn viel mehr spüren. Genau, viel mehr spüren. Das prägt ja meine Identität total, wenn ich meinen eigenen Körper wahrnehme. Also der gehört so stark dazu. Und das, ja, das sind eigentlich so die drei Aspekte, wie ich merke, also die Kultur kennenlernen, die meine Grenzen und einfach meine Körperwahrnehmung, meine Selbstwahrnehmung, die mich einfach ja, wachsen lassen, meine Identität neu entdecken lassen und gleichzeitig stärken und wie ich mich viel voll verändere und gleichzeitig irgendwie ich selber bleibe. Ja, es ist eine spannende Reise und ich bin gespannt, wie es so die nächsten 1,5 Jahre hier weitergeht und wie ich da noch weiter wachse und weiter reinkomme in das Ganze und wie viel ich damit dann davon nach Deutschland mitnehmen kann danach. Also, ja.
Rosi ist 2 Jahre lang insgesamt in Timor, einer Insel in Südostasien. Ein halbes Jahr lang ist sie jetzt schon dort mit Fidesco Deutschland, macht sie dort einen Freiwilligendienst. Unser Thema heute Abend beim Abend der Jugend bei Radio Horeb: Identität, wer bin ich? Und ja, Rosi ist da in einer ganz fremden Kultur ziemlich konfrontiert und irgendwie auch ein bisschen auf die Probe gestellt. Was bin ich, ja, was bringe ich mit von meiner Herkunft her? Was davon gehört irgendwie zu mir, von der Kultur? Und wie prägt mich auch das, ja, das Neue, dem man da begegnet? Eine interessante Thematik, aber das erlebt eigentlich jeder von uns, egal ob er jetzt in Timor ist oder nicht, sobald man vielleicht von zu Hause auszieht oder eine Ausbildung macht oder die erste größere Reise alleine macht, ist man ja irgendwie vor die Tatsache gestellt, dass man jetzt in der großen Welt alleine steht und die Frage ist, wer bin ich? Live zugeschaltet per Telefon ist mir jetzt Theresa Lesser aus Salzburg. Hallo Theresa.
Hallo Eliane.
Theresa ist 25 Jahre alt, verheiratet und lebt aktuell in Salzburg und studiert dort. Und Theresa, diese Sache mit dem Identität, wer bin ich, ganz viele verschiedene Dinge, die ich erlebe, nachdem ich ja so lange einfach geprägt wurde von meinem Elternhaus her, das kennst du auch ganz gut, oder? Von dem, was du so die letzten Jahre alle gemacht hast in deinem Leben?
Ja, genau. Also ich habe ja nach meiner Matura eine Ausbildung gemacht und war eigentlich immer in der Heimat. Und genau, nach der Ausbildung hat es mich auch erstmal ins Ausland gezogen. Nicht 2 Jahre, sondern 2 Monate. Nach Afrika, nach Tansania. Und ja, da hat so eine Reise begonnen, innerlich auch bei mir. Ich war auch das erste Mal raus aus meinem gewohnten Umfeld, raus aus meiner Komfortzone. Und ja, habe auch gemerkt, dass einen das ganz schön erschüttert erstmal. Und man echt, gerade wenn man eben raus ist aus dieser Komfortzone, total mit Herausforderungen konfrontiert ist. Und sich einfach nochmal ganz anders kennenlernt und ja, einfach die Frage, wer bin ich eigentlich, wenn ich eben alle meine Sicherheiten gar nicht mehr habe. Habe ich da total gelernt oder war damit total konfrontiert in der Zeit und habe dann auch schnell eben gemerkt, dass ich gar nicht auch in meine Ausbildung zurück will oder also in meinen Beruf, den ich gelernt habe, sondern auch nochmal total alles eben über den Haufen geworfen habe und gemerkt habe, okay, was ist eigentlich meine Sehnsucht oder ja auch gelernt habe einfach, dass Gott wirklich jeden Menschen einfach geplant hat und einfach genau in die Zeit gestellt hat, in der man gerade lebt und einem einfach Sehnsüchte ins Herz legt und auch Talente und Begabungen und ja, durfte einfach total lernen, okay, mit dem, was Gott mir geschenkt hat, darf ich auch Reich Gottes mitbauen auf dieser Erde schon und mich auch einbringen und ihm nachfolgen. Und genau, also dass ich total einzigartig bin und dass es mich gar nicht zweimal gibt auf dieser Welt und dass Gott genau mich und dich und jeden Einzelnen einfach von Anfang an so gedacht hat und ersonnen hat, so, und was ich, also so drei Schritte, die mir, oder drei Punkte einfach, die ich so in den letzten Jahren gelernt habe oder jetzt auch so, ja, sagen könnte, die mir geholfen haben in dem ganzen Thema Identität, ist eh erstmal so echt der Schritt aufs Wasser und raus aus seiner Komfortzone, wenn man einfach, wie ich gerade gesagt habe, mal mit Herausforderungen konfrontiert ist und sich nicht seine 1000 Sicherungen und oder Absicherungen und Sicherheiten hat, sondern wirklich mal, ja, eigentlich sich auch auf Gott verlassen muss, weil man genau gar nicht anders kann.
Ist aber im Moment gar nicht immer so einfach, oder? Zu sagen, ich wage jetzt wirklich diesen Schritt und gehe raus aufs Wasser ins Unbekannte?
Nee. Aber ich würde sagen, es lohnt sich. Und also, wenn man, also ich glaube schon, dass, also ich glaube nicht, dass jeder jetzt nach Afrika gehen muss oder sonst irgendwo hin. Ich glaube einfach, Gott legt jedem echt so ganz persönlich das aufs Herz und ja, da einfach hinzufühlen, okay, was ist meine Sehnsucht oder wo zieht es mich hin, und dann eben, man muss es eben auch gar nicht allein machen, sondern wirklich mit Gottes Hilfe und sagen, okay, Herr, aber dann hilf mir auch und gib mir auch den Mut, das auch zu machen. Und genau, für mich kommt es auch gleich zum zweiten Punkt, einfach dann einfach auch Beziehungen mit Gott zu leben, ich glaube, weil sonst wird es echt schwierig, wenn wir ihn ab und zu nur mal irgendwie dann um Hilfe bitten oder so, sondern wirklich Beziehung mit ihm leben. Und ich durfte das letzten Jahre total lernen, auch in der Verborgenheit einfach allein, ganz allein, Gott und ich, genauso wichtig wie auch Gemeinschaft und Kirche ist, das brauchen wir genauso, aber auch einfach mal den Ort zu haben, wo ich ganz allein mit Gott bin, wo alles sein darf, wo Tränen sein dürfen, wo Wut sein darf, wo man einfach alles mal loslassen darf und wirklich Beziehung in dem Punkt auch voll mit Gott leben darf und das lernen darf. Genau, weil, ja, wenn man in Beziehung mit jemand ist, mit einem Menschen, dann will ich den ja auch kennenlernen, will ja auch wissen, wer das ist. Und genauso ist es ja in der Beziehung mit Gott auch. Und ja, ich glaube, dann führt er einen auch immer mehr so den Weg und zeigt einem auch, also man, ich meine, das macht er sowieso, aber wir erkennen es dann halt leichter, wenn wir halt ihn auch kennen. Genau, im Alltag, aber genauso in den Herausforderungen auch, genau, sein Wirken oder sein Plan. Und eine Stimme. Genau. Und ich glaube, so der dritte Punkt, den ich noch auch gelernt habe in den letzten Jahren, sich echt mit Menschen auch zu umgeben, die auch so in der Nachfolge sind einfach. Und ja, einfach auch, also das wirklich Wichtige ist, Freunde auch zu haben, die, ja, mit denen man auch vielleicht gemeinsam eben beten kann, genauso wie eben die Verborgenheit wichtig ist, aber auch die Gemeinschaft, mit dem man gemeinsam Glauben lebt und ja, eigentlich gemeinsam auf dem Weg der Heiligkeit auch ist und sich auch vielleicht mal schleift und aneinander reibt, aber auch ja, einfach auch weiß, okay, die meinen es wirklich gut mit mir und die wollen mir auch helfen, näher an Gottes Herz eigentlich zu kommen. Genau, und eben die Frage da auch immer, wer spricht mir eigentlich ins Leben? Und es gibt auch einfach viel Lügen in dieser Welt und da auch einfach feinfühlig zu werden, okay, von wem lasse ich mir eigentlich auch ins Leben sprechen, und sind es auch wirklich Menschen, die es wirklich gut mit mir meinen, genau.
Jetzt bist du mittlerweile in Salzburg angekommen, du kommst ja eigentlich hier aus Balderschwang, aus dem Oberallgäu, und jetzt nach Salzburg gezogen fürs Studium. Du hast schon erwähnt, dass du eine Ausbildung gemacht hast, jetzt aber nicht in dem Beruf arbeiten willst, also studierst du jetzt was ganz anderes, um Gesellschaft und Kirche geht es da, um wirklich christliches, aktives Leben. Kannst du uns ein bisschen davon erzählen, was du da machst in dem Studium, genau, und auch, ja, wie dich das aktuell prägt?
Mhm. Genau, also es ist ein Studium, das setzt sich zusammen aus Theologie, Betriebswirtschaft und Kommunikationswissenschaft. Und das, wie du gesagt hast, schon ausgelegt, einfach Kirche und Gesellschaft einfach zu prägen und da auch nochmal der Bezug zur Identität. Ich glaube echt, wenn da auch lernt, oder es ist, ich meine, es ist ein lebenslanger Prozess, aber auch wirklich weiß, okay, ich bin geliebtes Kind Gottes und ich stehe in meiner Identität. Da muss ich auch keine Angst haben, einfach vor der Welt. Und ich glaube, gerade so unsere Generation ist ab und zu, ja, oder halt auch einfach die Zeit. Ich meine, die Welt ist voller Krisen und Kriege, aber auch einfach da nicht die Hoffnung zu verlieren. Und ich glaube, die Welt braucht auch einfach voll Hoffnung. Und ja, das Studium ist, glaube ich, voll das gute Tool, das man da in die Hand kriegt, okay, wie kann ich das denn, also nicht nur im kirchlichen Kontext, sondern auch in der Wirtschaft oder ja einfach in der Gesellschaft allgemein einfach diese Hoffnung ja in die Welt tragen und einfach auch die Gesellschaft positiv prägen. Genau, und das ist eben interdisziplinär und ist auch herausfordernd. Da lernt man sich auch nochmal neu kennen oder ja auch nochmal anders kennen in so einem Studium. Genau, aber ja, es ist einfach interdisziplinär und eben dieses Vernetzte ist einfach total spannend. Genau, und einfach, aber der Fokus liegt schon auf Theologie, einfach so mit den christlichen Werten und ja, einfach mit dem Glauben, genau das andere so zu vernetzen. Das ist echt sehr spannend, zum Beispiel auch das ganze Thema moderne Glaubenskommunikation zum Beispiel eben mit der Kommunikationswissenschaft und ja, ist einfach sehr spannend und ich kann es einfach ja sehr empfehlen und Salzburg ist auch echt eine wunderschöne Art und genau.
Was hat dich dazu motiviert, das Studium anzufangen? Wie bist du darauf gekommen überhaupt?
Meine Zeit in Afrika, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ja, ich bin echt auch gerufen als Christ, ja, Reich Gottes mitzubauen und einfach einen Unterschied zu machen. Und ja, einfach in Tansania war ich einfach mit sehr viel Armut konfrontiert. Und ja, das hat mich einfach sehr zum Nachdenken angeregt und ich habe echt total die Sehnsucht gehabt. Ja, wie kann man Menschen wirklich nachhaltig helfen? Das hat mich damals einfach viel beschäftigt. Und genau, kurz danach bin ich in Anführungszeichen zufällig auf einen Flyer im Studium gestoßen über eine Bekannte und ja, es hat mich einfach dann total angesprochen, eben dieses Gesellschaftsprägen, christlichen Werten und ja, genau.
Wie nennt sich der Studiengang?
Genau, also wir kürzen ihn immer ab mit 4C Bachelor, weil er, also der Name ist eben christliche Kultur, Transformation und Kommunikation und auf Englisch eben Christian Culture Change and Communication. Daher kommen die 4C. Genau.
Okay, dann wie lange hast du jetzt noch, bis du fertig bist?
Ja, wenn es gut läuft, 2 Jahre, genau. Also es sind 6 Semester und man schließt dann mit dem Bachelor auf.
Okay, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg fürs Studium.
Danke.
Dass du ganz viel lernst und auch gute Prägung mitnimmst, um hinterher dann auch irgendwie gut in Kirche und Gesellschaft stehen zu können. Man braucht irgendwie selber einen festen Stand, um nach außen hin dann zu agieren, oder? Um gestalten zu können, dass ich erstmal weiß, wer bin ich selber, damit ich auch nach außen gehen kann, oder?
Ja, voll.
Theresa, ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Danke auch.
Theresa Lesser ist 25, studiert aktuell in Salzburg, den 4C-Bachelor an der Uni in Salzburg, lebt dort, ist verheiratet. Das Thema Identität ist auch da eine ganz große Sache. Wenn ich als Christ mich in der Gesellschaft engagieren möchte, dann muss ich irgendwie auch wissen, wer bin ich und auch meine Identität von Gott her verstehen. Da steigen wir gleich auch noch mal ein bisschen tiefer ein. Dann gibt's einen kleinen Vortrag von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, Professor Doktor. Sie ist Religionsphilosophin, entsprechend philosophisch tief, aber auch ganz, ganz wertvoll und hilfreich, um die eigene Identität zu verstehen. Das gibt's gleich hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Jetzt All That I Am von Kay Gaunt.
There's a person in a person, and there's many more inside, and it takes a lot of searching, 'cause those people like to hide, but there's one who sees the layers.
Radio Horeb mit dem Abend der Jugend. 20.50 Uhr ist es gleich, 9:10 am Montagabend. Identität. Wer bin ich? Das ist unser Thema heute Abend. Und wir hören jetzt von Professor Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, Religionsphilosophin, deutsche Religionsphilosophin, doziert in Heiligenkreuz im Wienerwald in Österreich. Und sie hat gesprochen bei der Katholischen Medienakademie über die Elemente der Identität. Das hören wir jetzt hier, Professor Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, über die Identität beim Abend der Jugend bei Radio Horeb.
Identität verstehen wir meistens als Ich-Identität. Also wer bin ich oder auch wer möchte ich sein? Wenn wir von der Erfahrung ausgehen, wie ein normales Leben abläuft, beginnen wir aber nicht mit einer Ich-Identität. Wir beginnen vielmehr mit einer Wir-Identität. Ich werde geboren, völlig hilflos, bin ja auch noch gar nicht in der Lage, mich zu mir zu verhalten. Ich fordere nur Essen ein und Schlaf und Wärme und Zuwendung. Das heißt, andere geben mir erstmal einen Halt. Sie empfangen mich hoffentlich, sie freuen sich über mich auch hoffentlich. Das heißt, um mich herum wird eine Schale, eine Schutzschale, eigentlich eine Art Muschel noch einmal gebaut. Die erste Muschel war ja schon im Mutterschoß. Aber diese Wir-Sorge, also nicht Einzelne, sondern wirklich eine kleine Gruppe, es müssen nicht viele sein, aber Vater, Mutter, möglicherweise Geschwister, im Notfall ist es ein einziges Gesicht, aber wirklich das, was wir zu Hause nennen. Und in dem Punkt können wir gleich einen Satz formulieren. Erst die Wir-Identität erlaubt uns, in eine Ich-Identität zu gehen. Das wird einsichtiger, wenn wir ein Wort verwenden, das mittlerweile sehr bekannt ist, dass wir ein Urvertrauen entwickeln, gehalten zu sein, gewollt zu sein, wenn wir ankommen, gerne gesehen zu werden. Also das Vertrauen, dass wirklich Hände da sind, die mich auffangen. Und das wird in der Regel auch nicht enttäuscht. Das sollte man auch durchaus mal festhalten. Wenn dieses Urvertrauen dann tatsächlich da ist, kann auch sowas kommen, und das kommt auch ganz normal in der Entwicklung, ganz wunderbar, dass dann aus dieser Bindung heraus auch ein Fortgehen möglich ist. Das kann man alles in der Kinderpsychologie natürlich auch sogar fast sehen. Kinder, die unternehmungslustig sind, haben in der Regel eine schöne Bindung. Das heißt, sie können immer zurück, also aus der gewünschten Gefährdung und aus dem aus sich aussetzen, aber dann wieder zurück in den heimatlichen Hafen gewissermaßen. Wir-Identität ist also die Ausgangsposition. Später kommen Krisen, die kommen immer wieder, die haben wir auch ein Leben lang. Nämlich aus dieser Wir-Gebundenheit, die ja Rahmen ist, auch die Frage zu stellen, bin ich jetzt nur noch vom Wohlwollen anderer abhängig? Warum brauche ich eigentlich unentwegt Anerkennung? Die Frage stellt sich auch deswegen heftig, weil sich uns jetzt anderes Leben anvertraut, auch wieder in der Regel jüngeres Leben und wir erstmal zu geben haben. Und dazu muss ich selbst Halt haben, sonst kann ich ihn nicht vermitteln. Also wer bin ich jetzt auch ohne die Zustimmung der anderen? Und da beginnt jetzt etwas, Simone Weil, die französische Religionsphilosophin, hat einen sehr schönen Satz dazu gesagt, hier beginnt der Weg von mir zu mir. Ich bin keine einfache Figur. Ich habe in mir auch Wege. Ich bin nicht immer in diesem Sinne in meiner tiefsten Kammer zu Hause, sondern ich muss immer auch wieder sehen, wie ich in meiner Wendung nach außen, welche Kräfte nehme ich mit, welche investiere ich überhaupt. Ich muss mich nicht permanent verausgaben, sinnlos. Aber wie tief stelle ich mich anderen zur Verfügung? Und das heißt aber auch, wie tief kann ich mich kennen, um das zu tun? Was will ich überhaupt geben und soll ich das auch geben? Das sind ganz große Fragen. Der Weg von mir zu mir, also was gebe ich aus der Hand, das wird in einem elementaren Sinne wichtig, auch in der Geschlechterbeziehung. Die kann ja sehr schnell in ein gemeinsames Nehmen und Geben kommen. Sie gehört zu den elementaren Beziehungen. Was geschieht, wenn ich zu viel, zu schnell, unüberlegt gegeben habe? Kann ich das nochmal zurücknehmen? Also dieser Weg von mir zu mir im Identischwerden heißt auch, sich deutlich machen, wo liegt das, was ich tatsächlich an mir als das Kostbare empfinde. Und man muss nicht Perlen vor die Säue werfen, um das Wort mal so auszudrücken. Wem gebe ich mich auch? Und das bedeutet aber auch eine Auseinandersetzung mit mir selber. Und es gibt eine dritte Möglichkeit, die ist wunderbar. Also wir haben diese Wir-Identität, dann dieses Ich, das sich erstmal herausnimmt und sich selber Rechenschaft gibt. Noch viel schöner allerdings ist dann eine dritte, wir nennen sie nochmal Identität. Das ist eine Identität, die über eine sehr intensive Du-Beziehung läuft. Es ist eigentlich eine falsche Vorstellung, von einer Identität auszugehen, die nur aus einem einzigen Ich besteht. Wenn das so ist, dann ist das höchstens ein Übergang. Aber die eigentlichen Identitäten bestehen darin, dass wir in einem Hin und Her, in einem Gespräch, in einer Begegnung, man könnte sogar sagen, in einem Hin und Her fluten von Energie, wissen, wer wir sind, wollen, dass wir uns geben, aber auch empfangen, also in einem dauernden Austausch. Wir sind nicht einfach ein rationales Wesen, wir sind sehr viel mehr noch ein relationales Wesen. Das müsste man auch sagen. Wir leben aus Beziehung. Der andere sagt mir, wer ich bin. Und ich sage ihm, wer er ist. Das glaube ich ihm übrigens mehr, als ich mir glaube. Um ein schlichtes Beispiel, also ich kann mich vor dem Spiegel aufbauen und hineinschauen und sagen, großartig, ist die Frage, ob ich mir selber glaube oder ob ich mir das nur einrede. Aber wenn ein anderer zu mir sagt, heute schaust du richtig gut aus, ja, das würden wir sofort glauben. Das heißt, im anderen spiegelt sich etwas von uns. Und ohne diesen Spiegel trauen wir uns selber nicht so ganz über den Weg. In diesem Sinne gibt es jetzt auch eine große Möglichkeit, Identität zu entfalten, wenn ich sie nicht nur auf mich schreibe, sondern eine Ich-Du-Identität. Und damit sind entfalte. Und in dem Sinne sind wir in der Liebe. Die Liebe ist das, was mich am tiefsten herauslockt und am tiefsten wieder befruchtet. Ein Hin und Her. Und in diesem Hin und Her haben wir gar keine Sicherheiten. Der andere kann mich auch enttäuschen. Aber nehmen wir an, wir wagen das nicht und bleiben nur in unserer Selbstverhaftung, dann geschieht eben auch gar nichts. Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt auch darin um. Schöner Satz. Aber die Gefahr, die mich dann rauslockt und wenn sie dann bestanden wird, dann ist ein Empfinden eines Sieges, kann man fast schon sagen. Ich habe am anderen gelernt, wo meine Kostbarkeiten sind. Ich habe am anderen, im Echo des anderen gelernt, wo ich schön bin. Ich habe gemerkt an der Reaktion des anderen, was an mir wertvoll ist. Und das ist jetzt eine Ich-Identität, die hängt an der Zustimmung, an der Freude, auch an der Liebe des anderen. Das ist ein wunderbarer Vorgang, wenn das gelingt.
Professor Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, deutsche Religionsphilosophin, über verschiedene Ebenen der Identität. Identität, unser Thema heute Abend beim Abend der Jugend. Wer bin ich? Ein großes Thema, aber auch ein sehr wichtiges Thema, sich mit der eigenen Identität, mit der Frage nach dem, wer bin ich, was macht mich aus, wer bin ich von Gott her, sich damit auseinanderzusetzen und da einen festen Stand zu haben. Herzliche Einladung, diese Sendung nochmals nachzuhören, morgen im Podcastbereich bei horeb.org in der Mediathek oder auch über die Radio Horeb App. Und wenn euch einzelne Interviews hier in dieser letzten Stunde besonders gut gefallen haben, besonders angesprochen haben, dann könnt ihr die auch einzeln im Podcast-Bereich finden und gerne auch teilen und weiterschicken. Identität, wer bin ich? Wer da nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen möchte, eine Buchempfehlung, Romano Guardini, Die Annahme seiner selbst. Den Menschen erkennt nur, wer von Gott weiß, sich selber von Gott her verstehen. Romano Guardini, Die Annahme seiner selbst, für jeden, der da tiefer ins Thema einsteigen möchte. Mein Name ist Eliane Grever, ihr hört den Abend der Jugend bei Radio Horeb. Who am I? Who are you? Who are we? What do you see? If you see my eyes?